ARD.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Das ist die dritte Folge. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht gehört habt, fangt am besten damit an. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Und falls ihr nicht warten wollt, alle Folgen könnt ihr schon jetzt in der ARD Audiothek hören. Der Link ist in den Shownotes.
Mein Vater konnte ja nicht Nein sagen und die Leute hatten kein Geld und haben anschreiben lassen und so. Und dann konnte mein Vater die Rechnungen nicht bezahlen und so.
Moin, Xan Bente Faust. In diesem Podcast erzähle ich die Geschichte meiner Großeltern, die von Föhr nach New York ausgewandert und später dann wieder zurück nach Föhr gekommen sind. Ich habe Inge, meine Großmutter übrigens Ulmam genannt. Das ist das friesische Wort für Großmutter. Auf Föhr spricht man nämlich Friesisch. Genau genommen Färing. Das ist der Föhrer Dialekt des Friesischen. Ich habe einen Teil meiner Kindheit auf Föhr bei meinen Großeltern verbracht. Für diesen Podcast habe ich mich auf Spurensuche begeben. War in New York an den Orten, wo meine Großeltern gelebt haben. Zum Beispiel beim Deli der Ketelsens. Ihr wisst schon, Inges Eltern. Ich habe mich mit Verwandten und Freunden unterhalten. In New York und natürlich auch auf Föhr. Dass Ulmam in Harlem gelebt hat, ist nun schon fast 100 Jahre her. Und da ging's ab. New York war damals nicht nur musikalisch das Epizentrum, sondern spielte auch noch für die Weltwirtschaft eine zentrale Rolle. Denn hier ist die Börse an der Wall Street. Und dort war 1929 ein rabenschwarzer Tag. Und an diesem Tag starten wir unsere Folge.
Föhr nach New York. Eine Auswanderergeschichte. Ein Podcast von Honig und Gold, dem NDR Schleswig-Holstein und der Färing-Stiftung von Föhr. Dies ist die dritte Folge. Heuernte und Black Friday. Circa 15 Kilometer vom Deli der Ketelsens entfernt, ganz im Süden Manhattans, an der Wall Street, beginnt am Morgen des 23. Oktober 1929 der schwärzeste Tag, den die Börse je erlebt hat. Der Börsencrash lässt die USA einen steilen Abgrund hinabrutschen.
The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange and market prices.
Armut und Elend machen sich breit. Die Roaring Twenties, die Ära der schillernden und glamourösen Partys, endet an diesem Tag. Black Thursday, so nennt man den Tag in den USA. In Europa, bedingt durch die Zeitverschiebung, geht er als Black Friday in die Geschichte ein. An diesem Tag werden Unsummen vernichtet. Und er ist der Auslöser der Great Depression, der großen Depression. So bezeichnet man die schwere Wirtschaftskrise in den USA, die die 1930er Jahre dominieren wird. Auch Inge erinnert sich daran.
Das war, sowas habe ich hier noch nicht gesehen, wenn die Schlange stehen, um einen Teller Suppe zu kriegen und sowas, das war gang und gäbe da.
Die Föhrer-Community in New York trifft sich weiterhin in ihrem Krankenunterstützungsverein. Dort besprechen sie die aktuellen Entwicklungen. Viele von ihnen arbeiten noch immer in ihren Delis, wenngleich die Umsätze zurückgehen. Auch bei den Ketelsens.
Mein Vater konnte ja nicht Nein sagen und die Leute hatten kein Geld und haben anschreiben lassen und so. Und dann konnte mein Vater die Rechnungen nicht bezahlen und so.
Natürlich sind auch die Friesen und Friesinnen betroffen, selbst wenn sie nicht direkt in Aktien investiert hatten. Mit ihrem Föhr-Amrummer-Verein haben sie sich ein eigenes, sagen wir, friesisches Bankensystem geschaffen. Robert Klei von der Färing-Stiftung hat sich damit eingehend beschäftigt.
Da hat man die Geschäfte gemacht. Zwischen einem Drink und ein bisschen Schnacken hat man halt sich die Hand gegeben und gesagt, ich brauche noch 15.000 Dollar, kriege ich die. Und dann wurde halt durchgecheckt, wer ist denn das? Ah, ist einer von den Roloffs aus Süderende. Das sind gute, da kenne ich den Vater noch. Der hat mir schon mal Geld geliehen, jetzt leihe ich ihm auch Geld. Also das war quasi die Börse, da wurden dann Geschäfte gemacht.
Und es geht nicht nur um Geld. Auch Privatangelegenheiten, die noch viel weitreichendere Folgen haben, werden im Verein besprochen und geregelt. Von der Geburt bis zum Begräbnis.
Also es war halt Heiratsbörse, weil alle Führerfrauen und Führermänner waren da. Aber auch im Todesfall war dann die Überlegung, dass man eben die Mitglieder, die toten Mitglieder zurück nach Föhr bringt.
Für eine Sorge, die die kleine Inge betrifft, kommt der Verein allerdings nicht auf. Inge ist zu dünn. Nicht wegen der Rezession, sondern weil sie einfach zu wenig isst.
Die hat einen Brief von der Schule, ich wäre total unterernährt, obwohl wir ein Delikatessengeschäft hatten. Aber meine Mutter hat dann ja auch immer mitgearbeitet. Und wenn wir am Frühstückstisch waren und sie musste raus im Laden und bedienen, da habe ich mir schon ja mein Brötchen, wir hatten so einen falschen Kamin, in dieses Loch reingesteckt. Ne? Ich mochte nicht essen.
Die Lösung für dieses Problem? Inge soll nach Föhr zu Verwandten. Die sollen sie ordentlich aufpäppeln. Und zwar schnell. Denn am 19. Oktober 1931 wird sie 10 Jahre alt und muss dann den vollen Preis für die Überfahrt zahlen. Jetzt bekommt sie noch ein Kinderticket für die Hälfte. Flugs wird eine Passage für Inge auf der Albert Ballin gebucht. Dass Inge eventuell noch etwas zu klein für eine so lange Reise sein könnte, kommt niemandem in den Sinn. Und für das Problem, wie ihre Verwandten ein kleines Mädchen beim Abholen erkennen sollen, das sie jahrelang nicht gesehen haben, ist schnell eine pragmatische Lösung gefunden.
Und in Cuxhaven, da standen dann meine 2 Tanten und ich stand auf dem Schiff und habe immer mit einer amerikanischen Flagge gewunken, dass sie wusste, wer ich war.
Um Inge die Überfahrt etwas geselliger zu gestalten, lässt ihr Großvater seine Kontakte spielen. Er kennt Leute bei der Reederei.
Am ersten Tag, wo ich da zum Essen war, habe ich mit die Offiziere vom Schiff gegessen.
Das beeindruckt die 9-jährige Inge allerdings wenig.
Ich wollte lieber mit den anderen Gästen essen, ne, am Tisch. Ja, das war ja in Ordnung. Das erste Mal musste ich ja auch selber bestellen. Da habe ich Pfannkuchen mit Apfelmus bestellt. Das war sowas Tolles. Ich hatte noch nie Pfannkuchen mit Äpfeln drin gehabt. Wir hatten ja immer Apfelmus nebenher. Das sind so kleine Erinnerungen. Ja, ja, und dann, ich hatte ein Zimmer für mich alleine. Und eine Studentin kam jede Nacht und hat bei mir im Zimmer geschlafen.
Als Uma mir das erzählt hat, war sie immer noch ein bisschen sauer auf ihre Eltern.
Ich denke jetzt, wie konnte meine Eltern mich auf dem Schiff setzen? 8 Tage lang, alleine auf dem Schiff.
Und ich verstehe sie total. Ich bin selber Vater von 4 Töchtern und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, eines meiner Kinder alleine in dem Alter auf eine so lange Reise zu schicken. Damals konnte man auch keine WhatsApp schreiben von wegen, bin gut angekommen, wink Emoji. Ging halt nicht. Nicht mal telefonieren ging zu der Zeit. Immerhin war es möglich, ein Telegramm zu schicken. Ob Inges Eltern so erfahren haben, dass ihre Tochter die Reise gut überstanden hat, weiß ich leider nicht. Bei all den Unterlagen, durch die ich mich gewühlt habe, war jedenfalls dieses Telegramm nicht dabei.
Im Juli 1931 kommt Inge auf Föhr an. Es wird ein schicksalhafter Sommer werden. Warum? Das erfahrt ihr später. Inge wird auf Föhr herzlich in die Großfamilie aufgenommen. Während ihre Eltern in New York schuften, soll sich nun ihr Großvater in Olzum um sie kümmern. Sie erinnert sich mit großer Freude daran. Vor allem an die gemeinsamen Mittagessen. Oft gab es Krickente, eine kleine Entenart, die auf Föhr traditionell gefangen wird.
Der Sieger war eine große Runde am Tisch. Da war ich und mein Vetter, der war ja so verwöhnt, meine Tante, mein Onkel, mein Großvater, ein Knecht und ein Dienstmädchen. Und wir kriegen dann diese Krickenten. Ich habe 2 gekriegt, die sind ja mal für eine Portion. Ich habe 2 gekriegt, weil ich so mager war. Und mein Vetter hat 2 gekriegt, weil er so verwöhnt war. Und mein Großvater, er war ja Herr im Hause. Die anderen haben alle nur 1 gekriegt. Das ist mir in Erinnerung.
Inge genießt das Leben auf Föhr in vollen Zügen. Zu Hause in New York haben ihre Eltern immer Friesisch mit ihren Kindern gesprochen. Also hat sie keine Verständigungsprobleme. Sie geht jetzt sogar auf Föhr zur Schule und findet leicht Anschluss an die Dorfjugend in Olzum und Süderende. In diesem Sommer trifft Inge auch täglich einen älteren Jungen aus dem Nachbardorf. Hermann Rickmers. Die Begegnung bleibt zumindest Hermann im Gedächtnis. Das jedenfalls gesteht er Jahre später in einem Brief. Damals ahnt Inge nicht, dass Hermann die Liebe ihres Lebens werden würde.
Während Inge die Föhrer Sommerfrische in sich aufsaugt, leiden die Deutschen unter den Folgen des 2 Jahre zuvor in New York ausgelösten Börsencrashs. Inzwischen ist daraus eine Weltwirtschaftskrise erwachsen. Die globalen Finanzströme sind schon damals so eng verflochten, dass selbst deutsche Bankhäuser und Firmen ins Wanken geraten. Kredite fallen aus und die auf Exporte angewiesene Industrie bricht zusammen. Die Zahl der Erwerbslosen geht in die Millionen. Das Realeinkommen sinkt dramatisch, ganze Bevölkerungsschichten verelenden. Der Staat ist nicht in der Lage, die sozialen Leistungen abzusichern. Und eine Partei weiß das zu nutzen. Die NSDAP gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Die Nazis treten immer selbstbewusster auf und ihre Parolen kommen auf Föhr besonders gut an. Bei der Reichstagswahl von 1930 verachtfacht sich der Stimmenanteil der NSDAP fast. Mit 18% ist sie zweitstärkste Partei nach der SPD. Auf Föhr sind die Nazis bereits die stärkste Kraft. Die Föhrer Buchautorin Kreske Ingwersen ist eine Kennerin der Föhrer Geschichte. Sie erklärt, wie die Nationalsozialisten in Norddeutschland auf so fruchtbaren Boden stoßen konnten.
Es hing einfach mit der Gesellschaft zusammen, mit der ländlichen Bevölkerung, die wir hier nun mal haben und damals ja noch viel stärker hatten, dass es hier auf Föhr praktisch nur Protestanten gab. Und die Parteienverteilung war einfach so, SPD-Wähler waren die in der Regel, die aus dem industriellen Bereich kamen. Es gab hier oben keine Industrie. So, es gab also keine Gegengewichte. Es gab keine Parteien, die sie wählen konnten oder wollten. Und dann kamen die Nationalsozialisten und die vertraten eigentlich auch die Werte, die sie hier vertraten. Denn eins darf man nicht vergessen, die Friesen siedeln hier seit dem 7. Jahrhundert. Das muss man sich mal vorstellen, dass sie das bis heute geschafft haben, einen Teil ihrer Kultur und ihrer Sprache über so viele verschiedene Einflüsse politischer und gesellschaftlicher Art hinweg zu retten. Das ist schon eine Leistung. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch mit so einer gewissen Dickköpfigkeit zu tun und doch einer gewiss extrem konservativen Einstellung natürlich auch. Und das kam hier jetzt alles zusammen. Und dieses konservative Gefühl, dass wir wollen das aber so behalten, wie das immer schon war, passte natürlich sehr gut in diese Geschichte mit Nationalsozialisten, weil sie so ähnliche Werte hatten.
Gleichwohl hatten demokratische Parteien zu Beginn der Weimarer Republik durchaus hohe Zustimmungswerte. Doch der Einbruch der landwirtschaftlichen Produktion nach dem Ersten Weltkrieg war einfach zu hart. Die Bauern mussten hohe Steuern und Zinsen bezahlen und liefen in ihrem Frust scharenweise der Landvolkbewegung in die Arme. Von hier war der Weg zur NSDAP nicht mehr weit. Man sah sich bald in völliger Opposition zum System, wie man es damals nannte. Das Friesentum wurde von den Nazis regelrecht verklärt und für ihre Zwecke missbraucht. Die Friesen ließen sich nur allzu bereitwillig instrumentalisieren. Hitler sah in den, Zitat, blonden, kernigen Friesen Edelgermanen. Das schmeichelte vielen. In den USA registriert man nur am Rande, was da in Deutschland politisch passiert. Durch den Börsencrash stecken auch die Amis noch immer in der Depression. Es gibt mehr Arbeitslose und mehr Hungernde als je zuvor. Unterdessen präsentieren die Nazis der Welt einen Vorgeschmack ihres Größenwahns. Etwa die Dornier Do X, das größte Verkehrsflugzeug seiner Zeit, ein 52 Tonnen schweres Wasserflugzeug. Auf ihrem weltumspannenden Repräsentationsflug legt sie auch einen Zwischenstopp auf Föhr ein. Und das nicht aus heiterem Himmel. Im Cockpit sitzt Kommandant Friedrich Christiansen, 1879 in Wiek geboren, 1931 der NSDAP beigetreten. Als er vor Föhr wassert, kommen sie scharenweise, um zu staunen, was da gelandet ist. Später erreicht Christiansen New York City, wo er von den Massen empfangen wird. Klar, dass sich das auch die Friesen nicht entgehen lassen. Im Folgejahr hält Friedrich Christiansen als Ehrengast eine Rede auf dem Herbstball des Föhr-Amrumer Krankenunterstützungsvereins. Höchstwahrscheinlich sind im Publikum auch Clara und Rivert Ketelsen, Inges Eltern. Es ist ein Highlight für die Föhrer-Community. Auf Föhr merkt man von der Wirtschaftskrise wenig. Inge und ihre Cousinen und Cousins helfen bei der Heuernte. Die Gärten der Friesenhäuser stehen in voller Blütenpracht. Am Dunsumer Deich gehen sie baden und sie schauen sich die Parade beim Ringreiten in Olzum an. Inge bewundert die hübschen Friesinnen in ihren Trachten. Die Tage sind schön und lang. Nachts wird es so weit im Norden jetzt kaum dunkel. Keiner denkt an die finsteren Pläne, die die Nazis schmieden.
Inge kehrt im Herbst an Bord der Albert Ballin zurück nach New York. Sie ist jetzt etwas kräftiger, aber noch immer schlank. Für ihr Alter ist sie sehr groß. Auf einem Bild, das sie an Bord der Albert Ballin zeigt, trägt sie ein dunkles Kleid mit weißem Kragen. Auf dem Foto leuchtet sie fast. So hell sind ihre Haare. Ihre Familie ist inzwischen umgezogen, in die Bronx, im Norden der Stadt. Hier haben Rivert und Clara Ketelsen ein Deli übernommen.
227 Willis Avenue. Wenn man gerade über die Brücke kommt von Manhattan.
Der neue Deli ist etwas größer und verspricht gute Geschäfte. In der Gegend leben viele Iren und Friesen. Die Cousins von Rivert haben ihren Deli in derselben Straße. Man kann sich nun gegenseitig helfen oder beim selben Lieferanten bestellen. An ihrer alten Nachbarschaft in Harlem hängen Inge und ihre Schwestern aber noch eine Weile. Sie machen immer wieder kleine Abstecher in ihr altes Viertel.
Und dann sind wir aber noch jeden Sonntag mit dem Straßenbahn runtergefahren zu unserer Kirche. Und wir sind dann zu Fuß nach Hause gelaufen. Da konnten wir das Bargeld ja kriegen und dann jeden Sonntagnachmittag ins Kino.
Von ihrer neuen Wohnung in der Bronx bis nach Harlem dauert es zu Fuß knapp 40 Minuten. Umam hat mir erzählt, wie anders die Bronx für sie war. In den 30ern war das eine komplett irisch-katholische Gegend, recht bürgerlich. Ich bin die Strecke von Harlem in die Bronx mit der U-Bahn in 20 Minuten gefahren. Die Bronx fand ich ehrlich gesagt wenig einladend.
Das Haus, in dem meine Großeltern ihren Deli hatten, in der Willis Avenue, steht leider nicht mehr.
Jetzt ragt dort ein riesiger, schnörkelloser Wohnblock in den Himmel. Das erinnert eher an die schlimme Zeit der Bronx. In den 80ern war die South Bronx ein Moloch, eine No-Go-Area mit billigen Drogen, hoher Arbeitslosigkeit, Bandenkriegen und einer extrem hohen Mordrate. 2008, als ich zum ersten Mal dort war, ist das aber nicht mehr so. Als ich nach dieser Reise zurück nach Föhr bin, erzähle ich Urmam, wie es dort jetzt aussieht und was dort los ist. Und tatsächlich erinnert sie sich dann an das Viertel in den 80ern. Sie musste mal dorthin, um persönliche Papiere beim Amt zu holen. Da fand sie die Gegend auch recht unheimlich. Aber jetzt zurück in die 30er, und zwar nach Norddeutschland.
Am 23. April 1932 macht sich eine Gruppe Föhrer und Föhrerinnen auf den Weg nach Flensburg. Die Frauen haben ihre Festtrachten angezogen. Der Rock aus langen Bahnen von dunklem Tuch, mehrfach kunstvoll gefaltet. Die Ärmel aus Taft, Samt und Seide. Weiße Schürze mit aufwendigen Stickereien. Und auf dem Haupt Kopftuch und Haube. Dazu silberner Brustschmuck mit einem Amulett in der Mitte, worauf sich die Bestandteile Kreuz, Herz und Anker als Symbole für Glaube, Liebe und Hoffnung befinden, die Zeichen der christlichen Tugenden. Sie wollen in Flensburg Adolf Hitler treffen. Er hält dort eine Wahlkundgebung vor 40.000 Menschen. Die Führer haben ein Geschenk für Hitler im Gepäck, einen kunstvoll gravierten Holzteller. Darauf das Friesenwappen mit dem berühmten Motto »Lever duat ist Slav«, lieber Tod als Sklave, und einer Widmung »Wir wollen frei sein, wie die Väter waren. Für Freiheit und Recht haben die Friesen von jeher gekämpft und gestritten. Darum steht der Friese in der Front Adolf Hitlers.« Diesen Teller überreichen sie ihm persönlich. Eigentlich sind die Friesen und Friesinnen seit Jahrhunderten stolz auf ihre Unabhängigkeit. Ganz nach ihrem Leitsatz »Röhmhard klar Kimming«, auf Hochdeutsch weites Herz, klarer Horizont. Das beschreibt die innere Haltung der Nordfriesen am besten. Offenheit, Großzügigkeit und Neugierde. Und mit Weitsicht durchs Leben gehen. Und jetzt das, völlige Unterwerfung. Hitler ist ihr Stern am Himmel. Kreske Ingwersen, eine Kennerin der Föhrer Geschichte und Buchautorin, erklärt, warum Hitler seinerseits die Friesen umgarnte.
Was aber Hitler und seinen Schergen ganz gut in Kram passte, als sie hoch zu stilisieren zu solcher einer Art der Urgermanen oder einem reinen Ariertum. Er stellte sie sich ja blond mit blauen Augen vor, völlig ignorierend, dass die meisten Friesen gar keine blonden Haare haben, sondern hellbraune. Die Tracht war natürlich auch interessant, weil es so eine prächtige und wertvolle Tracht war und die macht natürlich was her.
Bei der Reichstagswahl im Juli 1932 schneidet die NSDAP nirgends besser ab als in Nordfriesland. Zwar steht die überwiegende Mehrheit auf Föhr hinter Hitler, doch einige erkennen die dunklen Absichten und lehnen sich auf. Sie kritisieren, dass Rechte und Freiheiten massiv eingeschränkt werden. Einer dieser Mutigen ist der in Dagebüll geborene und später auf Föhr lebende Frederik Paulsen. Der freundet sich später im Leben übrigens mit Inge und Hermann an. 1933, als Inge in New York ist, studiert er in Kiel und verteilt dort Flugblätter gegen die Nazis. Die erwischen ihn und buchten ihn bis 1935 im Zentralgefängnis in Neumünster ein. Im April 1935 setzt er sich in die Schweiz ab. Bekanntlich fängt die nationalsozialistische Indoktrinierung schon bei den Jüngsten an, auch auf Föhr.
Von der Gleichschaltung und Verfolgung im Reich merken wir auf dem Lande weniger. Für uns waren die Organisationen der Kinder- und Jugendgruppen bedeutend. Ab dem 10. Lebensjahr kamen die Kinder in das Jungvolk. Vom 15. bis 18. Lebensjahr kamen die Jungs in die Hitlerjugend. Die Mädchen waren im Bund Deutscher Mädel organisiert.
Das schreibt der damals 9-jährige Johannes Hinrichsen aus Borgsum in seinen Erinnerungen. Johannes schreibt weiter:
Wir waren von der militärischen Erziehung nicht besonders stark begeistert. Als wir einmal nicht zum Dienst erschienen waren, kam der Zugführer zu meiner Mutter und erkundigte sich nach mir und teilte ihr abschließend mit, dass wir angezeigt würden, sollten wir nicht zum Dienst kommen. Im Jahre 1935 wurde eine Klasse an der Gotinger Schule geschlossen, sodass nur noch 2 statt 3 Lehrkräfte unterrichteten. Ein Klassenzimmer wurde jeden Sonnabend zum Dienstzimmer für das Jungvolk und die Hitlerjugend umfunktioniert.
In der Führer-Community in New York schauen viele wohlwollend in die alte Heimat. Die Nazi-Propaganda findet auch in Amerika Gehör. Hermanns Schwägerin Dine schreibt 1933 an ihre Familie nach Föhr:
Da draußen ist ja wohl alles voll von Hitler. Hier in den USA hört man viel davon. Letzten Mittwochvormittag hat er ja übers Radio gesprochen.
Wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staat überhaupt.
Jürgen war auch noch raus und hat sich's mit angehört. Da hat Hitler ihm wohl mal die Wahrheit gesagt. Alle Zeitungen waren voll davon. Er sagte, dass es wohl noch zu einem Krieg käme, wenn die Franzosen wieder das Rheinland besetzen wollten.
Auch in den USA gibt es eine deutsche NS-Bewegung. Einige der Deutschstämmigen sind im nationalsozialistischen German-American-Bund organisiert. Ihren Höhepunkt erleben sie Jahre später, als sie sich mit 22.000 Anhängern im New Yorker Madison Square Garden zu einer Nazi-Kundgebung treffen. Während die Nazis in Deutschland ihre Diktatur errichten, versucht Präsident Roosevelt in den USA der Wirtschaftskrise Herr zu werden. Der New Deal, eine Reihe von Sozial- und Wirtschaftsreformen, soll Besserung bringen. Trotzdem bleibt die Situation in den nächsten Jahren für viele US-Amerikaner schwierig. Auch in der Bronx, wo Familie Ketelsen ihren Deli betreibt, stagniert das Geschäft.
Als ich 13 war, ist meine Mutter mit uns Kindern nach Föhr zurück. Und mein Vater hatte hier noch das Geschäft, was da loswerden sollte.
Nach gründlicher Abwägung beschließen Vater Rivert und Mutter Clara 1935, dass die gesamte Familie New York verlassen und nach Föhr zurückkehren wird. In Deutschland sieht es jetzt wirtschaftlich einfach besser aus als in den Staaten. Also heißt es wieder einmal, Koffer packen, rein ins Taxi und willkommen an Bord eines Ozeandampfers. Und wieder ist Mutter Clara mit den Kindern alleine unterwegs. Im Frühjahr 1935 trifft sie mit ihren Töchtern auf Föhr ein. Vom Schiff aus sehen sie schon den Strand in Wiek. Wer genau hinsieht, sieht oben auf den Sandburgen, die die Kinder gebaut haben, Hakenkreuzfähnchen wehen. Rund 3000 Kinder verbringen ihre Ferien auf Föhr. Die NS-Organisation Kraft durch Freude, kurz KDF, hat ihnen den Urlaub ermöglicht. Auch die Föhrer profitieren, die Urlauber bringen Geld auf die Insel.
Inge ist jetzt 13 Jahre alt. Sie freut sich, wieder auf Föhr zu sein. Es ist ja gar nicht so lange her, dass sie hier Freunde gefunden hatte. Und sie freut sich auf einen Jungen besonders, Hermann. Inge hatte ihn beim letzten langen Aufenthalt kennen und auch ein bisschen mögen gelernt. Hermann ist inzwischen 17 und konnte seinen Vater überzeugen, zur See fahren zu dürfen. Gerade hat er Urlaub und ist auf der Insel. Inges Vater, Rivert, will in Kürze nachkommen. Noch ist er in New York, um das Geschäft möglichst bald gewinnbringend zu verkaufen.
Was Rivert nicht ahnt, die Situation ist ausweglos. Er findet einfach niemanden, der den Deli übernehmen will. Die Menschen gehen zu den öffentlichen Essensausgaben. Kaum jemand kann es sich leisten, Sandwiches oder frische Salate zu kaufen.
Aus damaliger Sicht war der Schritt, nach Deutschland zurückzugehen, absolut logisch für Familie Ketelsen. In Deutschland ging es ja wirtschaftlich bergauf, seitdem die Nazis an der Macht waren. In Amerika kam die Wirtschaft trotz des New Deals nicht richtig in Schwung. Meine Urgroßeltern sind dorthin gegangen, wo es für sie mehr Perspektiven gab. Was für ein Privileg, dass sie das konnten. Heutzutage würde man in so einem Fall eher von Wirtschaftsflüchtlingen sprechen. Wie trügerisch die ganze Lage 1935 war, weiß man heute. Damals haben das nur wenige erkannt. Vordergründig ist ja alles easy. Es geht wieder bergauf. Im Hintergrund demontieren die Nazis die Demokratie und bauen ihre Diktatur auf. Und das alles haben meine Großeltern Hermann und Inge live miterlebt. Das war die dritte Folge des Podcasts Föhr nach New York, eine Auswanderergeschichte. In der nächsten Folge wird getanzt. Inge darf alleine losziehen und trifft auf Hermann. Doch der muss bald wieder an Bord. Er ist jetzt Matrose und wird zum ersten Mal in seinem Leben den Äquator überqueren. Wenn ihr nicht warten wollt, alle Folgen sind jetzt in der ARD Audiothek. Und wir haben noch einen Tipp für euch. Wir nehmen diesen Podcast auch gerade auf Friesisch auf. Abonniert einfach für nach New York eine Auswanderergeschichte, dann verpasst ihr nichts. Wenn ihr was loswerden wollt, dann schreibt mir einfach bente@honigundgold.de. Föhr nach New York ist ein Podcast von Honig und Gold und NDR Schleswig-Holstein in Kooperation mit der Fähring Stiftung von Föhr. Ich bin Bente Faust. Produktion Honig und Gold. Idee, Buch und Regie Daniel Hauptmann und ich, Bente Faust. Musik und Sounddesign Boy Cassidy. Projektleitung NDR, Anna Barke und Volker Schulz. Redaktion NDR, Helge Albrecht, Benedikt Stubendorf, Lina Martin und Katharina Marenholz. Projektleitung Fähring Stiftung, Robert Klei. Recherche, Daniel Hauptmann, Bente Faust und Kreske Ingwersen. Fact-Checking, Yves Müller und Ute Mark. Cover-Illustration, Jana Alu. Aufgenommen im Off-Yet Tree Studio. Wir sprachen Peter Bieringer, Jamie Watson, Lara Maria Wichels und Björn Maas. Im Interview Robert Klei und Kreske Ingwersen. Und jetzt noch ein ganz aktueller Tipp. Die Geschichte von Inge und Hermann spielt ja zu einem Großteil in den USA und handelt auch von deren spannender Geschichte. Genauso spannend ist natürlich gerade jetzt der Blick ins Heute. Was passiert nach der Präsidentschaftswahl in den USA? Was wird aus der gespaltenen Gesellschaft? Darum geht's im Podcast Amerika. Wir müssen reden.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Im Podcast Amerika, wir müssen reden, spreche ich alle zwei Wochen mit meiner Frau Jiffer über das, was die USA bewegt. Denn ähnlich wie das Land ist auch meine amerikanische Familie gespalten. Mein Schwiegervater etwa wählt Trump und die Republikaner. Meine Frau ist von den Argumenten der Demokraten überzeugt. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir über Steuern, Abtreibung, über Migration, Waffenrecht oder das komplizierte Wahlrecht. Es gibt also viel zu bereden in meiner Familie und darüber hinaus. Hört also gerne rein in unseren Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek.
Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich weiß nicht, ob euch das Meer so fasziniert wie mich. Aber wenn ja, dann hört mal rein in den Podcast Ans Meer.
Wir sind Katharina
und Serafia. Wir besuchen in 10 Folgen 10 Nordseeinseln von Borkum bis Sylt und finden ihre Geschichten. Dabei stellen wir uns gegenseitig Aufgaben. Ich erlebe wilde Abenteuer, düse rasend schnell den Strand entlang, singe falsch in den Dünen, hüte jahrhundertealte Traditionen, steige hoch in die Lüfte und werde ins eiskalte Nordseewasser gejagt.
Und ich treffe Inselikonen, Menschen mit einer ganz besonderen Geschichte. Visionäre, zugezogene Naturschützerinnen, Kreative und echte Seebären.
Es ist dieses ganz besondere Gefühl, dass du wirklich direkt im Meer bist.
Zusammen finden wir für euch heraus, warum die Inseln so eine magische Anziehungskraft auf uns haben. Ab sofort jeden Dienstag eine fangfrische Folge.
Und noch ein Podcast-Tipp zum Thema Geschichte. Da denken ja viele gleich an Geschichtsunterricht, Jahreszahlen auswendig lernen oder irgendwelche Könige oder Präsidenten. Was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen und blutige Mordfälle. Und davon gab es in der Geschichte jede Menge. Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte. Die beiden Historiker reden darüber in ihrem Podcast Tatort Geschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war, oder um Magda Goebbels, die mit der Automarke BMW verbandelt ist. Hört doch mal rein, die Folgen sind nicht nur spannend, sondern auch ziemlich lehrreich. Tatort Geschichte gibt es in der ARD Audiothek. Die Links zu meinen Tipps legen wir euch in die Shownotes.